für jede Oberbehörde der Polizei gibt es eine, im Prinzip eine Pfarrstelle auf der Seite der Kirche. Die meisten sind deckungsgleich mit Bezirksregierungen oder Regierungsbezirken. Es geht um Verfassungstreue, es geht darum, wirklich die Verfassung zu schützen und zu leben und dahinter zu stehen und eben vor allen Dingen die Menschenrechte und Menschenwürde zu schützen. Es braucht die Philosophen und die Philosophen sehen es genauso. Es braucht auch uns als Polizeipfarrer und Pfarrerin, also die Polizeiseelsorge, auch im Bereich des Fachs Ethik, weil wir auch nochmal einen anderen Blick mitbringen. Das, was für uns als Bürgerinnen und Bürger vielleicht mal in einer Ausnahmesituation uns begegnet, das begegnet den Beamten und Beamtinnen jeden Tag als Alltag. Selbst für die erfahrensten Ermittler in diesem Bereich, die schon seit Jahren in diesem Bereich als Ermittler arbeiten, ist das, was sie entdeckt haben, ein völlig erschreckendes Ausmaß, was sie so noch nie erlebt und gesehen haben. Aber die Motivation, Kinder zu retten, Kinder aus der Hölle rauszuholen und die Täter zu erwischen und zu bestrafen, damit sie eben nicht weiter Kindern etwas antun können, ist ein solcher Resilienzfaktor, das habe ich am Anfang gar nicht für so möglich gehalten, ist ein so großer Resilienzfaktor, dass er dafür sorgt, dass die meisten die Bilder ertragen können.
Verbunden mit ein Podcast der Evangelischen Citykirchenarbeit Münster.
Herzlich willkommen bei Verbunden mit, dem Podcast der Evangelischen Citykirchenarbeit in Münster. Mein Name ist Moritz Greper, ich bin Pfarrer in der Auferstehungskirchengemeinde in Münster-Mauritz-Ost und beauftragt für Citykirchenarbeit. In diesem Podcast treffe ich ganz unterschiedliche Menschen. Ich möchte sie befragen nach ihrer Sicht aufs Leben, auf ihren Beruf, auf die Kirche, auf Glauben, auf Gesellschaft und auf unser Zusammenleben. Heute treffe ich einen Mann, der 1970 in Dortmund geboren ist. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne. Nach einer kaufmännischen Ausbildung studierte er evangelische Theologie und Sozialpädagogik in Münster. Er unterrichtete an einer Hauptschule und war Gemeindepfarrer im Münsteraner Stadtteil Rooksel. Heute ist er Landespolizeipfarrer für Westfalen und ich möchte mit ihm über die Frage sprechen, was macht eigentlich ein Polizeipfarrer? Dann über auch die Themen rechte Tendenzen in der Polizei und die Frage nach einem strukturellen Rassismusproblem und natürlich hier auch in Münster sehr aktuell und immer noch sehr belastend die Frage, wie eigentlich die Ermittlungen begleitet werden von einem Polizeipfarrer im Missbrauchsskandal, der hier in Münster ganz hohe Wellen geschlagen hat und gerade vor Gericht verhandelt wird. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Wir sind heute verbunden mit Stefan Draheim. Stefan, du bist ja Polizeiseelsorger, offiziell dein Titel Landespfarrer für Polizei, glaube ich, ne? Landespolizeipfarrer, so sagt man es.
Genau, Landespolizeipfarrer der Evangelischen Kirche von Westfalen für den kirchlichen Dienst in der Polizei.
Das hört sich total gut und spannend an. Kannst du mal ganz basic erzählen, was gehört zu deinen Aufgaben als Polizeipfarrer?
Das ist ja eigentlich das Tolle an dem Beruf und an dieser Arbeit innerhalb der Kirche, weil das ist, ich glaube, es gibt wenig, was so vielfältig und abwechslungsreich ist wie genau diese Arbeit. Also es fängt an mit Lehre, also an der HSPV, an der Hochschule für Polizei und Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen. Bei mir jetzt hier am Standort in Münster, wo ich eben als Lehrbeauftragter Ethik lehre. da mit jungen Studierenden, die Polizeibeamte, Polizeibeamtinnen werden wollen, oder es im Prinzip auch schon als Anwärter sind, zusammenkomme und da eben Ethik lehre, dann hat es Standbeine im tatsächlich kirchlichen Bereich, im Ausschuss der Landeskirche, Ausschuss für den kirchlichen Dienst in der Polizei, der AKDP. Das ist also im Prinzip sowas, wenn man so will, wie das Presbyterium für das Landespfarramt.
Okay.
Mhm. Und die Landespfarrer und Pfarrerinnen. Und da geht es darum, gemeinsam mit dann da in diesen Ausschuss hinein berufenen Polizeibeamten und Beamtinnen gemeinsam zu überlegen, wie ist eigentlich die Ausrichtung des Landespfarramtes? Was sind Themen, die jetzt anstehen, die wichtig sind, die wir bedenken müssen? Wo müssen wir vielleicht auch mal was zu sagen, auch als Kirche was zu sagen innerhalb der Öffentlichkeit und den Zusammenhang zwischen Kirche und Polizei, Polizei und Gesellschaft? Was sind so die brennenden Themen? Das wird dort miteinander besprochen und da gibt es dann auch durchaus regelmäßig Veröffentlichungen, auch in Buchform. Da gibt es unterschiedliche Dinge. Dann gibt es die verschiedenen Organisationsebenen der Polizeiseelsorge. Einmal auf Landesebene, das ist die Konferenz Evangelischer Polizeipfarrer NRW, die KEP-NW. Dann gibt es das Ganze natürlich auch nochmal ökumenisch, weil gerade die Arbeit in der Polizeiseelsorge sehr ökumenisch funktioniert und anders gar nicht vorstellbar wäre, weil gerade in der Polizei ist es, glaube ich, schwer vermittelbar, dass da Unterschiede gemacht werden.
Zwischen evangelisch-katholisch.
Zwischen evangelisch und katholisch. Zumal wir ganz oft mit Menschen zu tun haben, die weder das eine noch das andere sind, nämlich die schlicht und ergreifend entweder aus der Kirche ausgetreten sind oder nie in der Kirche drin waren. Mhm. Und denen dann vermitteln zu wollen, wo ist da eigentlich der Unterschied, gerade in Bezug auf Polizeiseelsorge, das funktioniert einfach nicht, weil es da gerade auch in Bezug auf Polizeiseelsorge eigentlich keinerlei Unterschiede gibt. Über diese Schiene hinaus gibt es das Ganze natürlich auch noch einmal deutschlandweit. Das ist die sogenannte Bundes-KEP, die Bundeskonferenz Evangelischer Polizeipfarrer und Pfarrerinnen. Wir treffen uns nach Möglichkeit zweimal im Jahr. Jetzt in der Pandemie ist das natürlich, sieht das alles anders aus, war es digital. Im Normalfall einmal zur Frühjahrstagung im Frühjahr irgendwo in Deutschland mit allen gemeinsam zu einem Jahresthema und dann noch einmal im Herbst und das grundsätzlich hier in Münster, nämlich in Hiltrup an der Deutschen Hochschule der Polizei, zu einem speziellen Ethikthema. Das ist die Ethiktagung der Polizeiseelsorge. Mhm. Das Ganze gibt's auch da nochmal natürlich ökumenisch begleitet. Das sind dann so die verschiedenen Arbeitsebenen. Auf der Ebene, auf der ich die alltägliche Arbeit habe, ist das natürlich in erster Linie die Paragraph 4 Behördenstruktur der Polizei selbst. Das heißt,
Paragraph 4 Behörden sind dann Polizeidienststellen oder?
Genau, Paragraph 4 Behörden, das sind die Oberbehörden der Polizei. Mhm. Für jede Oberbehörde der Polizei gibt es im Prinzip eine Pfarrstelle auf der Seite der Kirche. Die meisten sind deckungsgleich mit Bezirksregierungen oder Regierungsbezirken.
In deinem Fall das Polizeipräsidium Münster.
Genau, in meinem Fall das Polizeipräsidium Münster und eben im Prinzip der Regierungsbezirk Münster. Also das heißt, zur Paragraph 4 Behörde Münster gehören die Kreispolizeibehörden in Warendorf, Großfeld, Steinfurt und Borken und die Polizeipräsidien in Gelsenkirchen und Recklinghausen. Mhm. Das ist der Bereich, für den ich offiziell als Landespolizeipfarrer zuständig bin. In diesem Bereich bin ich natürlich nicht alleine unterwegs. Es gibt nebenamtliche Kollegen und Kolleginnen, die zum Teil, ja, wie soll ich das sagen, also das, ohne dass sie ein Dienstanteil haben, in diesen Bereichen Dienst tun.
Also ehrenamtlich muss man fast sagen.
Ja, eigentlich ehrenamtlich, offiziell nebenamtlich als Synodalbeauftragungen, zum Teil aber auch mit Dienstanteilen, also mit 25% Dienstumfang zum Beispiel im Kirchenkreis Tecklenburg und damit in der Kreispolizeibehörde in Steinfurt oder aber auch in Recklinghausen, der Burkhard Müller, der mit 25% Dienstumfang dort in Recklinghausen arbeitet. So, das heißt, da, wo wirklich Dienstumfang ist, ist das so, dass es eine richtig effektive Unterstützung ist. Die anderen arbeiten auch wunderbar und effektiv, aber die haben natürlich nicht so das Zeitkontingent.
Da kommt es einfach oben drauf noch.
Da kommt das einfach oben drauf als Engagement. Was toll ist, dass es die gibt, aber was eben schwierig ist dann in der Gestaltung.
Ähnlich wie vielleicht die Kolleginnen und Kollegen, die Notfallseelsorge auch mit betreiben. Da gibt's ja auch viele, die das im Grunde nebenamtlich oder ehrenamtlich mit Schichten übernehmen und Bereitschaften. So ähnlich wäre das dann auch bei den Kollegen, die so bestimmte Regionen abdecken in deinem Bereich.
Genau. Ja, das ist sozusagen die Ebene der alltäglichen Arbeit. Und dann gibt es eben das Landespfarramt. Und wir sind eben hier in Westfalen, in der Evangelischen Kirche von Westfalen, zum einen eben an den Paraphierbehörden. Das heißt, einmal ich bin hier in Münster, dann gibt es Stefanie Alkier-Karweig an der Paraphierbehörde in Dortmund und Pia Winkler an der Paraphierbehörde in Bielefeld. Aber darüber hinaus gibt es noch den Werner Schiewek, der eben für die EKD auch hier ist, an der Deutschen Hochschule der Polizei als Lehrbeauftragter und Dozent für Ethik, der aber auch darüber hinaus eben für die EKD deutschlandweit immer wieder im Bereich von Konferenzen und so weiter unterwegs ist und da seine Dienstaufträge auch hat, auch in der Fortbildung für Dozierende, auch das deutschlandweit oft in Zusammenarbeit mit Ulrike Wagner, die eine ähnliche Stelle hat in Villingen-Schwenningen. Mhm.
Das heißt, durch die Deutsche Hochschule der Polizei ist Münster irgendwie auch dann so ein exponierter Standort für das ganze Polizeigeschehen. Ne?
Also Münster ist, was Polizei anbelangt, allen bekannt. Mhm. Weil jeder, der in irgendeiner Weise in irgendeinem Bundesland in Deutschland, weil Polizei ist ja Ländersache, in einem Bundesland in Deutschland in irgendeiner Form im höheren Dienst seinen Dienst versehen will, muss vorher nach Münster kommen und hier sein Masterstudium absolvieren.
Das wäre meine Frage, weil du gerade auch sagtest, du unterrichtest dann selber ja als Dozent junge Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter. Ist es heute so, dass jeder, der Polizist wird, auch sozusagen so ein Teilstudium absolviert?
Nicht nur ein Teilstudium, jeder Polizeibeamte, und inzwischen ist das tatsächlich in Nordrhein-Westfalen so, auch alle sind in Pension, die noch auf dem alten Weg das gemacht haben.
Weil mein eigener Opa, der war Kriminalpolizist in Bad Salzuflen, wo ich herkomme, hat das auch ganz gerne seinen Beruf gemacht. Aber damals war das noch ganz anders, die Ausbildung, was er mir erzählt hat.
Genau, damals war es ganz anders. Damals war es tatsächlich mit Einkasernierung in Sellenborg mit Ausbildung dort vor allen Dingen. Und inzwischen ist es so, dass jeder Polizeibeamter, den man begegnet auf der Straße oder wo auch immer, hat zumindest einen Bachelor.
Mhm. Das heißt, um Polizistin zu werden, muss man Fachhochschulreife nachweisen oder allgemeine Hochschulreife sogar, ne?
Also mindestens die Fachhochschulreife. Bisweilen ist es so, dass auch Bewerber, Bewerberinnen mit Fachhochschulreife, wenn sie vorher einen anderen Beruf erlernt und ausgeübt haben, gerne genommen werden. Vor allen Dingen, wenn sie vorher einen anderen Beruf haben.
Weil da einfach
ist auch meine Erfahrung, dass das meistens die besten Studierenden sind. weil sie einfach mit einem ganz anderen Blick auch kommen, weil sie einfach Lebenserfahrung haben, weil sie wissen, was arbeiten heißt.
Und wahrscheinlich auch wissen, was sie wollen, wenn sie sich nochmal umorientieren, dass sie auch zielstrebig jetzt
das,
diesen zweiten Weg machen. Ne?
Ja, und ansonsten sind es alles Bewerber und Bewerberinnen mit Abitur.
Mhm. Wenn du da Ethik unterrichtest, dann kann ich mir ja vorstellen, dass das im Kontext von einer Polizeiausbildung ja unheimlich viele Praxisbezüge hat auf konkrete Situationen, ja, die den Polizisten begegnen im Alltag. Kannst du da mal ein, zwei Beispiele nennen, was so ethische Fragen sind, die Polizistinnen und Polizisten beschäftigen und die denen einfach begegnen in ihrem Dienstalltag?
Also abgesehen mal von 2 Stunden Einführung in Ethik ist alles, was egal wer von uns dort macht, ist alles immer mit Praxisbezug, mhm, weil ansonsten
funktioniert es nicht,
weil sonst würde das Studium einfach explodieren, weil die müssen so viel in so kurzer Zeit da lernen und wahrnehmen, dass das wirklich alles Praxisbezug haben muss. Und da gibt es eben Themen wie alles, was im Zusammenhang steht mit dem Diensteid. Was bedeutet der eigentlich?
Wie lautet ungefähr der Diensteid eines Polizisten?
Das ist der ganz normale Beamtendiensteid in Nordrhein-Westfalen, wo es eben darum geht, also den muss ich jetzt ehrlich gestehen, den genauen Wortlaut habe ich jetzt nicht auf dem Kasten.
Aber es geht wahrscheinlich um Treue zur Verfassung?
Genau, es geht um Verfassungstreue, es geht darum, nach bestem Wissen und Gewissen wirklich die Verfassung zu schützen und zu leben und dahinter zu stehen und eben vor allen Dingen die Menschenrechte und Menschenwürde zu schützen.
Mhm.
Und insofern gibt es auch einen kompletten Bereich in der Ethik, der sich rund um die Menschenwürde dreht. Es gibt auch einen Tag, jedes Jahr einen Tag der Menschenwürde in allen Standorten der HSPV, der in erster Linie eben halt auch von der Ethik verantwortet wird. In der Ethik gibt es in der Lehre eben neben Polizeifahrern und Fahrerinnen zunehmend und ich würde jetzt sagen auch in Überzahl inzwischen vor allen Dingen Philosophen und Philosophinnen,
mhm,
die in diesem Bereich arbeiten. Gerade auch im Bereich der Professuren. Es gibt eine ganze Reihe von Professuren und das muss ich mal gerade überlegen. Mir fallen jetzt ausschließlich Philosophen auf die, mhm, Professuren ein.
Mhm.
Aber es gibt eben über den sogenannten, es gibt für jedes Fach den einen entsprechenden Landesfacharbeitskreis und selbstverständlich gibt es auch den Landesfacharbeitskreis für Ethik und da gibt es einfach eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit zwischen allen, die da sind,
mhm,
und in diesem Bereich lehren und einen guten Austausch und auch ein gegenseitiges Verständnis davon, dass es beide Bereiche braucht. Es braucht die Philosophen und die Philosophen sehen es genauso. Es braucht auch uns als Polizeifahrer und Fahrerin, also die Polizeiseelsorge, auch im Bereich des Fachs Ethik, weil wir auch nochmal einen anderen Blick mitbringen und vor allen Dingen, weil wir ja das alles immer sozusagen mit einem Anteil unseres Dienstes tun. Das heißt, mit dem anderen Anteil sind wir ja wirklich in
noch
der Praxis
dran,
der
Polizei
und dann oft eher im Alltag der Polizei verankert, als dass die Philosophen sind,
ja,
und auch sein können, weil die einen anderen Auftrag haben und ein wesentlich höheres Stundendeputat haben als wir.
Wenn also dieses andere, der andere Teil der Arbeit, der so näher dran ist am Arbeitsalltag der Polizisten, da gehört doch auch zu, zumindest stelle ich mir das so vor, dass du ja wahrscheinlich ansprechbar bist für Beamtinnen und Beamte in deinem relativ großen Bereich, muss man sagen, hier vom Polizeipräsidium Münster. Kannst du, also das ist natürlich sensibel, aber kannst du da trotzdem, ohne dass das deine Vertraulichkeit verletzt, uns ein Gefühl dafür geben, was für Anfragen an dich herangetragen werden, wenn Leute gezielt den Kontakt zu dir als Polizeipfarrer auch suchen?
Das ist eine ganz ganz große Bandbreite. Das fängt an von ganz persönlichen Belangen, von zum Beispiel Problemen in der Partnerschaft, wo der Kontakt gesucht wird, über dann eben zunehmend auch viele dienstliche Dinge, wo es dann darum geht, zum Beispiel, dass die Belastungen so groß werden, dass der eine oder die andere sagt, so, ich weiß gar nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Und ich habe es bisher gar nicht so bemerkt. Und wie komme ich da jetzt raus? Und wie nehme ich mit wem jetzt Kontakt auf, auch dienstlich, um das ja für mich handelbar zu machen? Dann gibt es ganz viel im Bereich von, ja, jetzt wird es tatsächlich ein bisschen sensibel. Wie formuliere ich das?
Wenn dir im Nachhinein auffällt, dass es zu sensibel war, können wir es auch rausschneiden. Aber, okay,
also, es, also auch im Bereich des eigenen Schuldigwerdens, um das mal sehr,
so allgemein.
Sehr allgemein zu formulieren.
Ich sag mal, man kann das ja so ein bisschen umgangssprachlich sagen, also Gewissensbisse werden auch an dich herangetragen.
Ja, das wäre mal sehr umgangssprachlich, nicht nur Gewissensbisse, sondern zum Teil auch echte Gewissensnöte.
Ja. Aber das wäre ja auch verwunderlich, wenn nicht, weil wenn man sich vorstellt, also auch als Laie und als Außenstehender, wenn ich mir vorstelle, was zum Polizeidienst, den ich so sehe selber oder wahrnehme in Medien dazugehört, gibt es ja einfach viele Situationen, die einfach heikel sind und immer schnelle Entscheidungen wahrscheinlich fordern und wo nicht immer Zeit ist, genau abzuwägen, was jetzt das Richtigste ist, denke ich.
Und das ist auch etwas, was ich immer in solchen Situationen versuche, mit auf den Weg zu geben. Was jedem und jeder Polizeibeamtin, jedem Polizeibeamten immer bewusst ist, ist, dass zum Dienst dazu gehört, dass man eine sogenannte Gefahrtragungspflicht hat. Das heißt, jeder weiß, ich begebe mich in Gefahr, wenn ich meinen Dienst tue. Und das gehört zu meinem Job dazu. Das weiß ich vorher. Und dem muss ich Rechnung tragen. Was viele nicht so richtig auf dem Schirm haben, ist, dass sie neben der Gefahrtragungspflicht auch so etwas wie eine Moraltragungspflicht haben. Dass sie immer wieder in Situationen geraten, aus denen sie moralisch nicht sauber rauskommen können, weil sie Verantwortung übernehmen und Verantwortung übernehmen müssen. Weil sie schnell Entscheidungen treffen müssen. Und jede Entscheidung heißt, ich negiere auch andere Handlungsmöglichkeiten. Und das heißt, ich werde unter Umständen in gewissen Entscheidungssituationen, Dilemmasituationen auf alle Fälle schuldig. Ob ich will oder nicht. So ein bisschen wie in der griechischen Tragödie.
Hast du da so Situationen vor Augen? Ich stelle mir vor, zum Beispiel Demonstration, G20-Gipfel in Hamburg, Polizei hat die Aufgabe, diesen Gipfel zu schützen, da sind politisch motivierte Demonstranten, die massenweise friedlich demonstrieren, aber auch gewaltbereite Leute, die bewusst auch irgendwie die Konfrontation suchen und die Polizei steht mittendrin und muss irgendwie handeln.
Genau, und weiß unter Umständen jetzt auch gar nicht ganz genau, wer gehört wohin. In einer solchen Gemengelage kann man das auch unter Umständen gar nicht richtig wahrnehmen und überblicken. Wobei die Polizei an der Stelle schon sehr, sehr professionell ist und vieles im Blick hat, viel mehr, als wir uns das vorstellen. Gerade in solchen Situationen, aber solche Situationen, das haben wir ja in Hamburg gesehen, können eskalieren und dann sind die Beamten und Beamtinnen, die dann tatsächlich vor Ort sind, sind dann einfach in Situationen geschmissen, wo sie auch keine Chance mehr haben. Und dann müssen sie eine Entscheidung treffen, ad hoc, und unter Umständen
ist da auch manchmal eine falsche Entscheidung dabei.
Notgedrungen.
Ja.
Oder eben jede Entscheidung, auch so richtig sie auch sein mag, heißt, eine andere Handlungsmöglichkeit wird eben nicht wahrgenommen und führt dann dazu, dass jemand auf der einen Seite dann doch benachteiligt ist. Aber es geht eben nicht anders.
Und man muss ja auch sagen, da geht es ja um handfeste Gewalt auch, die einmal den Polizisten entgegenkommt und die Polizistinnen und Polizisten auch ausüben müssen, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Manchmal, da gab es ja gerade, wenn man an den G20-Gipfel denkt, viele schlimme Bilder von ganz verschiedenen Situationen, die dann auch überzogen wirken. Aber es ist eben, glaube ich, schon als Außenstehender, wenn man in Ruhe drüber nachdenkt, einfach auf einen Job, der, ja, wo man nicht immer nur neidisch sein kann darauf, dass die Beamtinnen und Beamten da stehen müssen. Da muss man auch gar nicht nur an die große Demonstration denken.
Nein.
Da reichen ja schon auch Fußballspiele in Nordrhein-Westfalen oder
durchaus. Und es gibt auch noch viele andere Situationen, wo es einfach schwierig wird, auch im ganz normalen Alltag. Also wenn man sich vorstellt, jetzt, okay, Münster ist jetzt nicht so das Beispiel dafür, weil hier ist es, sind wir immer noch auf der Insel der Glückseligen, wenn man so will. Auch hier gibt es Gewalt, auch hier gibt es Verbrechen, und ich meine, die Mordkommissionen in Münster sprechen eine eigene Sprache. Da gibt es einige und es laufen immer Fälle. Aber trotzdem im Allgemeinen ist Münster einfach
ein anderer Schnack als das Ruhrgebiet.
Komplett anders. Ja. Wenn man dann nach Gelsenkirchen Süd geht, sieht das in meinem Bereich schon ganz anders aus. Auch das Geschehen auf der Straße und das Aufkommen an Einsätzen, das Einsatzaufkommen ist ein ganz anderes als hier in Münster. Und wenn ich mir vorstelle, ich tue über viele, viele, viele Jahre in einem bestimmten Bereich meinen Dienst und erlebe immer wieder, dass immer wieder die gleiche Klientel mit der gleichen Art und Weise mir entgegenkommt. Und ich werde als Beamter, als Beamtin damit allein gelassen. Ich bekomme keine Supervision, ich bekomme keine Begleitung. Dann kann ich mir persönlich sehr gut vorstellen, dass meine Welt sich im wahrsten Sinne des Wortes verrückt wird.
Und dass es, und dass man einfach Gefahr läuft, Haltung einzunehmen,
genau,
die nicht eigentlich dem ethischen Kodex der Polizei entsprechen, sondern da geht es dann wahrscheinlich schon manchmal um Tendenzen zum, was man als Racial Profiling bezeichnet oder vielleicht andere Voreingenommenheiten, die sich so einschleichen können im Dienst.
Genau, wenn ich da allein gelassen werde und nicht begleitet werde, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass meine Schublade, die wir ja alle haben, wir alle haben unsere Schubladen, es gibt keinen vorurteilsfreien Menschen. Wir haben unsere Schubladen und wir brauchen unsere Schubladen auch um Ereignisse einordnen zu können. Kann ich auch gleich nochmal beim Thema Belastung was zu sagen. Aber wenn ich die ganze Zeit die gleiche Erfahrung mache, fällt es mir mit der Zeit immer schwerer, die Schublade offen zu halten und den Blick auf diese ganz bestimmte Klientel, die mir dann entgegenkommt, eben nicht zu verallgemeinern. Und deswegen finde ich es zum einen dringend notwendig, dass Beamte und Beamtinnen in diesem Bereich wirklich Unterstützung bekommen, dass sie Hilfestellung bekommen, regelmäßige Supervision bekommen, dass sie eben damit nicht alleingelassen werden. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass vielleicht auch mal Sorge dafür getragen wird. Das ist allerdings schon ein Vorschlag, der von Uwe Behrendes aus Köln, ein in Köln relativ inzwischen pensionierter, relativ bekannter Polizeiführer, der mit einem dessen Name mit dem Aufräumen nach einem Skandal in Köln in der Wache Eigelstein verbunden ist, der da schon gesagt hat, eigentlich müssten wir die Beamten und Beamtinnen in solchen Bereichen regelmäßig auch in andere Dienstgruppen versetzen, damit sie nicht über Jahre hinweg an ein und derselben Stelle Dienst tun müssen, damit sie auch wieder sozusagen normalere oder andere Formen von Polizeiarbeit kennenlernen.
Um den Blick wieder klar zu kriegen.
Um den Blick wieder zu weiten und ihn nicht einfach vom Dienst bereits verengt zu bekommen. Und wenn sie dann dabei auch noch allein gelassen werden, dann haben die fast gar keine Chance. Und ich glaube, wenn wir auf das, was im Moment in Nordrhein-Westfalen einfach ja sehr große Wellen schlägt, nämlich die Frage nach, gibt es ein strukturelles Rassismusproblem in unserer Polizei? Dann müssen wir, glaube ich, mit einem ganz anderen Blick dran gehen.
Ich finde das gut, dass du das ansprichst, weil das ist mir auch eine wichtige Frage. Man kann vielleicht einmal noch dran erinnern, dass in Hessen gab es viele medial sehr breit dargestellte Fälle, die total erschütternd sind, dass aus Polizeirechnern Informationen über vertrauliche Daten von ganz verschiedenen Menschen eigentlich aus dem linken politischen Spektrum, Menschen mit Migrationshintergrund, aber ja, im Grunde alles Leute, die sich für ein diverses Zusammenleben, könnte man vielleicht sagen, in der Gesellschaft ausgesprochen haben oder wie auch immer diese Listen zusammengestellt worden sind. Jedenfalls, man konnte nachvollziehen, dass aus Polizeidatenbanken Daten rausgezogen wurden und Drohbriefe und Mails mit der Unterschrift NSU 2.0 an ganz viele Leute verschickt worden sind. Und es wurde klar, das kommt aus dem Herz, muss man ja fast sagen, der Polizei, weil das die vertraulichen Daten sind, die eigentlich nur Polizistinnen und Polizisten zugänglich sein sollten. Und dann gab es kurz danach mehrere Fälle, wo WhatsApp-Gruppen aufgedeckt wurden oder andere Messenger-Dienste, wo irgendwelche Nazi-Bilder oder rechte Sprache, ganz ausdrücklich menschenfeindliche Sprache ausgetauscht wurde. Und das war, glaube ich, auch dann in Nordrhein-Westfalen der Fall.
Du spielst auf die Geschichte in Mülheim-Essen an.
Genau.
Ja. Also mir ist an der Stelle eins erstmal ganz, ganz wichtig. Der absolute Großteil aller Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen in Nordrhein-Westfalen machen einen super Job und sorgen dafür, dass wir hier sicher leben können. Und haben auch überhaupt keine rechte Gesinnung, sondern sind mit beiden Beinen und beiden Füßen auf dem Boden unserer Verfassung und wollen das auch sein und sagen, ich habe noch nie in meinem Dienstleben meinen Diensteid verletzt und will das auch nicht und werde das so eigentlich auch nicht tun, wenn es irgendwie möglich ist. Das ist, finde ich, erstmal das Wichtigste, dass man das erstmal sich anguckt und dass man das erstmal wahrnimmt und dass man dann hingeht und guckt, was ist da eigentlich passiert und was passiert da eigentlich und wo liegen die Ursachen. Es ist immer so die Frage, gibt es ein strukturelles Problem der Polizei NRW, was Rassismus anbelangt? Ich glaube nicht, dass es ein strukturelles Problem der Polizei in Nordrhein-Westfalen gibt, sondern es gibt ein strukturelles Problem von Polizeiarbeit. Weil Polizei funktioniert hierarchisch und muss es auch, weil anders funktioniert, ist die Arbeit nicht zu leisten, als dass es eine hierarchische Organisation ist. Dann arbeitet Polizei in bestimmten Bereichen und kommt eben, ich versuche das mal so auszudrücken, mit tagtäglich mit allem Menschen möglichen und unmöglichen in Berührung. Das heißt, das, was für uns als Bürgerinnen und Bürger vielleicht mal in einer Ausnahmesituation uns begegnet, das begegnet den Beamten und Beamtinnen jeden Tag als Alltag.
Menschliche Abgründe, menschliche Grausamkeiten.
Grausamkeiten, Brutalitäten, Tod, Leid. Also das ist das, was denen tagtäglich begegnet. Und wenn man sich das vor Augen hält, dass das so ist und das in einer hierarchischen Struktur der Organisation Polizei die gar nicht anders strukturiert sein kann, dann muss man sagen, natürlich gibt es ein strukturelles Problem. Aber eins, das sich nicht auflösen lässt, zumindest nicht einfach so auflösen lässt, und was sich nicht auf Nordrhein-Westfalen bezieht, sondern auf die Art und Weise dieser Arbeit, so wie sie nun einmal funktioniert. Und dann muss man gucken, dass man sozusagen innerhalb dieser Strukturen, die notwendig sind, miteinander überlegt, wie kann man das, was da an strukturellen Gegebenheiten sozusagen das Verrücken von Sichtweisen bedingt und begünstigt, so abpuffern, dass die Beamten und Beamtinnen eine Chance haben. Denn es ist ja so, dass die meisten selbst, die absolut allermeisten selbst von denen, die tagtäglich eben in diesen Strukturen ihren Dienst tun, eben nicht nur sauber bleiben, sondern einen tollen Job machen.
Und die dann auffallen, es sind nur, was ja auch aufgefallen ist, Innenminister Horst Seehofer stand ja, finde ich, zu Recht dann auch in der Kritik, weil du sagst, das finde ich etwas anders gewichtet gerade. Er wollte vielleicht auch betonen, dass die überwiegend große Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten bundesweit keine Rassisten sind, aber immer wieder der Anfrage, die ja berechtigt ist, soll man nicht bundesweit untersuchen, ob es ein strukturelles Rassismusproblem in der Polizei gibt. Das so abzuschmettern war vielleicht nicht ganz ganz glücklich, weil einfach die Fälle ja gehäuft öffentlich wurden, die richtig dann auch erschütternd sind und wo sich ja, wenn man dann dazu nimmt, ich weiß, dass das nicht, man darf es auch nicht so schnell vermischen, aber wir hatten ja gerade die Jährung des rassistisch motivierten Mordanschlags in Hanau, wo ja zugehört zu dieser Geschichte, dass ein Polizeinotruf nicht funktioniert hat, weil ein Mann, der den Täter verfolgt hat und die Polizei mehrfach angerufen hat, niemanden erreicht hat beim Polizeinotruf. Und das lag wahrscheinlich einfach an der Struktur, wie dieser Notruf besetzt ist. Aber es ist ja die Frage, können sich alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, zu denen einfach viele mit Migrationsgeschichte, Migrationshintergrund gehören, können die sich alle vertrauensvoll an die Polizei wenden? Und egal, wie man das aus Polizeisicht beantwortet, Fakt ist, glaube ich, viele sagen, wir haben das Gefühl, wir können das nicht. Und ja, wenn das da ist, ist das, finde ich, Problem offensichtlich da und kann nicht abgestritten werden.
Ja, wobei das, da würde ich nochmal auch etwas differenzierter hingucken. Das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt ein strukturelles Problem der Polizei, sondern das ist so vielschichtig. Das hat ganz viel mit Kommunikation zu tun, mit sich gegenseitig wahrnehmen zu tun, mit versäumten Perspektivwechseln, und zwar auf beiden Seiten versäumten Perspektivwechseln zu tun. Das hat damit zu tun, dass auf beiden Seiten Dinge anders wahrgenommen werden, ohne dass es miteinander kommuniziert wird, wie es wahrgenommen wird. Und das eben halt auch dazu gehört, einen Dialog zu pflegen, der vielleicht auch solche unterschiedlichen Sichtweisen in Perspektivwechseln offenlegt.
Würdest du denn sagen, dass die Polizei, wird die diverser, was Menschen auch mit Migrationshintergrund beispielsweise angeht?
Das auf alle Fälle.
Weil das ist ja auch ein Weg, um für Identifikation auch zu sorgen, ne? Dass Beamtinnen und Beamten nicht nur weiße Deutsche sind, sozusagen, die so gelesen werden, sondern offensichtlich auch eine Vielfalt von Menschen abdecken, die Deutsche sind, aber mit verschiedenen Herkünften und Hintergründen.
Also das ist ganz deutlich, das ist auf alle Fälle so. Und es nimmt deutlich zu. Das ist auf der einen Seite so, aber auch da gibt es eben die Wahrnehmung, dass dann auf einmal, ja, von, wie soll ich das so ausdrücken, dass das nicht falsch rüberkommt. Also gerade auch Beamte und Beamtinnen, die People of Color sind, haben häufig die Wahrnehmung, dass wenn sie polizeilich agieren, sie sozusagen als Nestbeschmutzer wahrgenommen werden. Genauso wie andersrum, auch das finde ich, ist auch das stammt übrigens von Uwe Behrendes aus Köln, dass derjenige, der innerhalb der Polizei dafür sorgt, dass falsche Ansichten deutlich angesprochen werden, dass Fehlverhalten geahndet wird, wird auch innerhalb der Polizei immer noch tendenziell an der einen oder anderen Stelle als Nestbeschmutzer wahrgenommen. Wobei Uwe Behrendes da sehr deutlich gesagt hat, es ist ja schon komisch, dass derjenige, der das Nest sozusagen wieder sauber macht,
als der Beschmutzer angesehen wird,
während die es beschmutzt haben, sich falsch attackiert fühlen. Mhm. Aber genau das Gleiche gibt es halt auch andersrum, dass die Beamten und Beamtinnen, die People of Color sind, eben von der anderen Seite als Nestbeschmutzer wahrgenommen werden und sich deswegen oft eher unwohl fühlen, wenn sie dazugerufen werden, jetzt klär du das doch mal hier, weil
bei einer Razzia in einer Shisha-Bar.
Ja, zum Beispiel, ihr seid vielleicht eher auf Augenhöhe oder werdet auf Augenhöhe wahrgenommen.
Oder vielleicht auch manchmal muttersprachlich verbunden, ne?
Genau, und ich nehme wahr, dass das von den Beamten und Beamtinnen gar nicht so gern gemacht wird. Mhm. Weil sie selbst eben die Erfahrung machen, dass sie dann angefeindet werden.
Also das ist ja wirklich, merkt man beim Zuhören, einfach ein total relevantes und komplexes Feld, weil das so viele Ebenen hat irgendwie, die du ja beschrieben hast, ne? Die strukturelle Ebene mit den Hierarchien,
genau.
Das Feld, wo gearbeitet wird. Und ich glaube, was dazu kommt, ist die Latenz auch, dass unsere Gesellschaft ein strukturelles Rassismusproblem hat.
Genau.
Und dass dadurch sich natürlich in der Berufsgruppe der Polizisten das wiederfindet.
Ja, also unsere Gesellschaft hat definitiv ein strukturelles Rassismusproblem. Wir haben aber auch ein grundsätzliches Integrationsproblem in unserer Gesellschaft, weil wir an vielen Stellen vernünftige Integration gar nicht richtig versucht haben und vor 20, 30 Jahren. Das Fehlverhalten von damals, das schlägt jetzt durch. Oder immer noch durch. Und das werden wir auch nicht ganz schnell lösen, das Problem. Wir haben aber gleichzeitig ist trotzdem die Polizei nicht unbedingt, es wird ja immer gesagt, es ist der Spiegel
der Gesellschaft.
Nein, es ist nicht der Spiegel der Gesellschaft, die Polizei. Das würde ich jetzt nicht so sagen, weil sonst bräuchten wir keine Auswahlkriterien bei der Polizei. Sonst bräuchten wir kein Assessment Center, dann könnte es nach Noten gehen, aber wir brauchen ein Assessment Center, weil die Polizei darf eben nicht Spiegel der Gesellschaft sein. Sondern
nicht jede und jeder kann oder sollte, dürfte genau. Polizist werden. Mhm.
Da muss Polizei schon deutlich genauer hingucken, als dass es einfach nur Spiegel der Gesellschaft wäre. Insofern ist es das nicht, aber trotzdem, so jedes Phänomen, was es in der Gesellschaft gibt, gibt es latent natürlich auch in der Polizei. Und natürlich gibt es auch Menschen in der Polizei, die jetzt nicht sauber sind, was
ihre Verfassungstreue angeht.
Verfassungstreue anbelangt und was Extremismus-Tendenzen anbelangt.
Ist die Polizei, das ist ja was, ein Klischee, was man auch bei der Bundeswehr haben könnte, Polizisten arbeiten ja mit Waffen. Ist es bei dem, gibt es das auch bei der Polizei, dass Menschen, die so waffenaffin sind oder gewaltaffin auch, weil Polizeiarbeit hat natürlich auch notwendigerweise auch mit Gewalt zu tun, muss man da auch sensibel sein in der Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten zu gucken?
Da ist man in der Polizei sehr sensibel. Mhm. Sehr sensibel. Ich glaube, dass Waffennarren, wenn man das mal so nennen will, würden sehr schnell auffallen und die wären auch schnell wieder aus der Polizei raus. Mhm. Die werden ja auch eben die ganze Zeit als Bachelor, als Kommissarsanwärter, Anwärterin ja auch wahrgenommen und begutachtet. Und das nicht nur ausschließlich an der Hochschule, sondern auch in den Praktika von Mentoren und Mentorinnen, die eben als Tutorinnen erfahren sind, Polizeibeamte und Beamtinnen sind und sie dann mitnehmen und solche Dinge sicherlich wahrnehmen würden und entsprechend dann auch dafür Sorgen tragen, dass so jemand aus dem Dienst entfernt wird.
Ist, um noch einmal auf die rassistische Problematik zurückzukommen, ist Antirassismus-Training oder rassismuskritische Arbeit auch Teil der Vorlesungen oder der Inhalte, die an der Hochschule den Anwärterinnen und Anwärtern nähergebracht werden?
Also das ist zum einen immer schon Bestandteil des Ethiks, der Ethikvorlesungen gewesen. Es ist integraler Bestandteil des Faches der interkulturellen Kompetenz. Mhm. Es gibt ein Fach interkulturelle Kompetenz an der Hochschule. Da ist es.
Und das macht jeder mit, der Polizist wird.
Jeder mitmachen.
Ich frage das nach, weil zum Beispiel im Theologiestudium ist interkulturelle Theologie immer sowas, was man machen kann, aber nicht machen muss.
Nein, das ist ein absolutes Muss.
Sehr gut.
Das ist ein absolutes Muss.
Das finde ich gut.
Und darüber hinaus gibt es natürlich jetzt sowieso nochmal ganz andere Ausrichtungen und Dinge. Es gibt in Nordrhein-Westfalen jetzt eine Stabsstelle am Innenministerium, die sich eben um Extremismus und Extremismustendenzen innerhalb der Polizei kümmert und da aufdeckt und auch Handlungsoptionen auswertet und eben, ich glaube, Herr Reichel-Offermann, das ist der, der die Stabsstelle leitet, ehemaliger stellvertretender Chef des Verfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen und mit seinem Stellvertreter Dr. Carsten Döbers, beides meines Erachtens Politologen vom Hause aus, die eben diese Stabsstelle leiten und gucken, was gibt es für mögliche Handlungsanweisungen. Mhm. Und es soll bis Herbst eine Handlungsanweisung erarbeitet werden, die eben dann auch dem Landtag vorgestellt wird. Dazu gehört unter anderem, dass es NRW-weit Pilotpräsidien und Pilotdienststellen gibt, in denen so etwas geguckt wird. Also wir nennen es jetzt Alltagsreflexionen. Wo in Alltagsreflexionen ganz unterschiedlicher Konzeptionen geguckt wird, wie können wir damit dem begegnen. Mhm. Und auch das ist wiederum eines der Dinge, die zu meinem Berufsalltag dann gehören. Ich bin mit zwei Behörden in dieser Pilotprojektphase mit dabei. Das ist einmal die Behörde in Gelsenkirchen und einmal hier die Behörde in Münster. Ich habe für diese beiden Behörden ein Konzept entwickelt, das ich nicht alleine entwickelt habe, sondern gemeinsam mit Zweien vom Hochschulstandort, die eben ansonsten mit beiden im Polizeialltag stehen. Und das sind beides Lehrbeauftragte für interkulturelle Kompetenz. Das ist einmal der Klaus Lagmann hier in Münster, EPHK, also erster Polizeihauptkommissar, Leiter des Verkehrsdienstes Münster.
Daran merkt man die Hierarchien an den Titeln und Abkürzungen, die es überall braucht.
Klaus Lagmann leitet den Verkehrsdienst hier in Münster und macht eben interkulturelle Kompetenz für HSBV. Und dann noch Hülya Duran, Polizeikommissarin in Warendorf, auch Dozentin oder Lehrbeauftragte für interkulturelle Kompetenz.
Und dem Namen nach zu urteilen mit türkischen Wurzeln.
Und dem Namen nach zu urteilen eine Beamtin mit Migrationshintergrund, eine von denen, die genau wissen, wovon sie sprechen.
Mhm. Super.
Wir haben zu dritt ein Konzept entwickelt. Also die Konzepte sind ganz, ganz unterschiedlich landesweit. Und es geht eben darum, hinterher zu evaluieren, was funktioniert, wie und was kann man auch vielleicht wie kombinieren. Und wir haben ein Konzept entwickelt, was erst einmal auf einer Idee oder beziehungsweise auf einer Theorie von einem Professor Stefan Marx basiert, nämlich einer schamsensiblen Kommunikation, weil wir davon überzeugt sind, dass wir keinen Beamten, keine Beamtin mit auf den Weg nehmen, wenn sie sich in irgendeiner Form beschämt fühlen. Das heißt, ich muss erst einmal eine Atmosphäre schaffen, in der jeder und jede Beamtin sich auch wirklich ernsthaft wahrgenommen und wertgeschätzt fühlt mit ihren und seinen jeweils ganz eigenen Erfahrungen in dem Bereich, in dem er oder sie arbeitet. Und wenn die das Gefühl haben, wir können hier unsere Erfahrungen erzählen und wir werden dafür weder schräg angeguckt noch in irgendeiner Form verurteilt, dann kann man sich von diesem Punkt aus, von diesem Erzählen aus gucken, was sind das für Schubladen, die wir haben, wen stecken wir wie in welche Schublade rein und wie können wir diese Schubladen offen halten. Und zum schamsensiblen Kommunizieren gehört auch eine hohe Sensibilität für Sprache. Und wir als Theologen wissen, dass Sprache ist performativ, das Wort schafft Wirklichkeit. Und gerade im Bereich wenn wir über Rassismus nachdenken, ist sensible Sprache das A und O. Wenn ich Menschen mit auf den Weg nehmen kann, dass sie wahrnehmen, dass das, was sie sagen und wie sie sagen, dass das unglaublich viel bewirkt und Wirklichkeit schafft, dann können wir, glaube ich, einen ganzen Schritt nach vorne gehen, was den Bereich Mikrorassismen anbelangt. Und wenn wir da einen großen Schritt nach vorne kommen, im sich gegenseitig wahrnehmen und im sich gegenseitig ernst nehmen und auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was macht das mit dem anderen, der anderen, mit meinem Gegenüber, wenn ich so oder so spreche, wenn ich diese Worte nehme oder jene Worte nehme, wenn ich auf meine Wortwahl eben achte, dann glaube ich, bekommen wir eine Atmosphäre hin, in der es möglich ist, Perspektivwechsel einzunehmen. Und erst dann, wenn wir in der Lage sind, unsere Perspektive zu wechseln und uns in die Haut des anderen einmal hineinzuversetzen und von da aus zu gucken, dann kriegen wir es auch hin, das Rassismusproblem in den Griff zu kriegen. Und das völlig jenseits davon, ob jemand Polizeibeamter, Beamtin ist oder Finanzbeamter oder Bäckermeister oder Friseurin.
Ja. Das macht ja richtig Mut, wenn man das hört, dass solche Pilotprojekte jetzt anlaufen. Das klingt, finde ich, total vernünftig, genau so da reinzugehen. Und ich glaube, wie du sagst, das könnten wir alle in der Gesellschaft gebrauchen, diese Alltagsreflexion, weil Sprache einmal Wirklichkeit schafft und den anderen immer betrifft. Und ich glaube auch, Sprache prägt ja auch das eigene Bewusstsein und deswegen Absolut. Ja auch die und deswegen trainiert es ja auch, wenn man sensibel wird für die Sprache, auch das eigene Denken, die eigene Realität, weil man ja und das ist, finde ich, so ein wichtiges Argument gegen alle, die so schnell sagen, wenn man über Sprache und sensible Sprache spricht, sagen, das ist jetzt alles so politisch korrekt und mit so einer gewissen Genervtheit und so einer alten bundesrepublikanischen Gerhard Schröder-Manier sagen, das braucht man alles nicht, sondern man soll weiter Zigeunerschnitzel sagen. So einfach ist das nicht. Und die Sprache ist eben wichtig. Und das müssen gerade die immer meinen, alles ist normal, nochmal besonders bedenken, weil das ja meist die sind, wie wir beide auch, zwei weiße Männer, die nie davon betroffen sind, weil unsere Identität immer die normale ist. Genau. Und zu lernen, dass das eben für ganz viele nicht so ist und dass man gerade dann gefordert ist, sich darüber Gedanken zu machen, das ist, glaube ich, auch einfacher für die nachwachsende Generation als für die, die ohne jegliche Reflexion aufgewachsen ist.
Ja, und wer mir so gedankenlos sagt, was brauchen wir so viel Zeit, darüber, uns darüber aufzuregen, ob wir noch Zigeunerschnitzel sagen oder nicht, haben wir nicht andere Probleme. Dem kann ich nur sagen, wie viel einfacher ist es einfach, dieses Wort aus dem Wortschatz zu streichen und damit gut sein zu lassen, als sich die ganze Zeit darüber aufzuregen, dass ich das aus meinem Wortschatz streichen soll. Dann streichst du aus dem Wortschatz und gut ist. Und ist fertig. Doch viel einfacher.
Und ich finde dazu noch, dann werden manchmal auch irgendwelche Sinti- und Roma-Stimmen dazu gerufen, die selber sagen, finde ich okay, wenn man weiter Zigeunerschnitzel sagt. Nur ich finde, das ist auch nicht ganz korrekt. Weil
frag
man
doch
muss
mal
sagen,
jemanden, den du gut kennst und mit dem du eine gute Beziehung hast, sag mal, stört dich das, wenn ich das frage? Genau. Was wird derjenige antworten? Weil
und wenn es nur einen stört,
auf der Beziehungsebene mit dir kommuniziert und genau. Nicht auf der Sachebene über das. Also das sind alles Dinge, die lasse ich nicht gelten. Das finde ich ist, das ist auch an den Haaren herbeigezogen. Sprache ist performativ und gerade an solchen Stellen ist es mehr als performativ und es verbietet sich einfach. Und da gibt es so viele Dinge, auf die man, wenn man einmal anfängt, sensibel darauf zu gucken, die man wahrnehmen kann, wo man sich selbst auch mal reflektieren kann und den eigenen Sprachstil reflektieren kann. Ich finde, das ist unendlich viel wert, weil ich komme damit selber auch ganz, ganz viel weiter und lerne über mich und über meine Form von Sprache und meine Form von Kommunikation. Und ich glaube, wenn wir das alle tun, dann kommen wir auch insgesamt auch privat in eine ganz andere Sensibilität der eigenen Kommunikation, die uns auf allen Ebenen nur gut tun kann. Mhm. Innerhalb der Polizei gibt es aber diese andere Form von Rassismusprävention auch schon immer. Es gibt in Sellenborg das sogenannte CEBUS, das Zentrum Ethische Bildung und Seelsorge innerhalb der Polizei Nordrhein-Westfalen. Übrigens ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der Polizei NRW gibt es.
Sonst nicht bundesweit.
Nicht nur bundesweit nicht, europaweit definitiv nicht. Ich glaube auch weltweit ist es das Einzige. Mhm. Da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Ich weiß, dass es europaweit einzigartig ist. Und da gibt es den sogenannten Grenzgang. Und der Grenzgang, da geht es tatsächlich um die Wahrnehmung von zum einen Belastungen im Polizeialltag, aber eben halt auch um die Wahrnehmung, wie gehen wir miteinander um? Wie gucken wir auf die Menschen, die uns als Polizeibeamte und Beamtinnen entgegenkommen, also auf das polizeiliche Gegenüber, wie nehmen wir die wahr? Und was macht das mit mir selber, wenn ich die wahrnehme? Was evoziert das vielleicht für Gefühle bei mir, wenn da jemand mir so oder so entgegenkommt? Also da wird schon seit Jahren sensibilisiert und es gibt eine ganz enge Zusammenarbeit mit der Villa Telm-Hompel hier in Münster innerhalb der Polizei Nordrhein-Westfalen und das alleine zeigt schon, dass da eigentlich schon seit vielen Jahren ganz intensiv gearbeitet wird. Das heißt, die Polizei Nordrhein-Westfalen hat nicht ein strukturelles Rassismusproblem, weil sie auf dem Auge blind wäre. Ganz im Gegenteil. Und trotzdem gibt es natürlich Probleme und die müssen auch benannt werden. Und es ist ja meistens so, wenn man anfängt zu suchen, dann findet man. Da ist jetzt etwas aufgeploppt in Mülheim und Essen. Das ist angegangen worden. Da muss ich allerdings auch sagen, das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Da ist in seinem Erschrockensein über das, was da aufgeploppt ist, Herbert Reul ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Zu sagen, es ist eine Schande für die ganze Polizei. Nein, es ist eine Schande für diejenigen, die das tun. Es ist aber nicht eine Schande für die gesamte Polizei NRW. Denn es gibt hier so viele, die ihren Job gut machen, die alles andere als blind sind auf dem rechten Auge und die in keinster Weise solche Tendenzen haben. Für die ist das keine Schande, sondern die machen einen tollen Job. Und es ist auch problematisch, an so einer Stelle alles über einen Kamm zu scheren. Da muss man schon etwas differenzierter und genauer hingucken. Wer ist da eigentlich und wer hat da was genau gemacht? Und was ist wie strafrelevant? Und was ist vielleicht auch einfach nur schlechter Geschmack? Was ist, wo ist es hinterherlaufen oder einfach nur nicht benennen und nicht kritisieren? Und wo ist es, ist jemand wirklich straffällig? Wo ist jemand wirklich rechts? Und wo ist jemand einfach nur, ja, sich selbst gegenüber nicht ehrlich genug und nicht aufrecht genug zu sagen, das ist Mist, was du da machst. Ich glaube, da gibt es einfach graduell sehr deutliche Unterschiede.
Auf jeden Fall. Und ich finde das aus deiner Sicht als Polizeiseelsorger auch, kann ich das gut nachvollziehen, dass du das so sagst. Als Bürger, muss ich sagen, fand ich die Reaktion von Herbert Reul an der Stelle wohltuend klar, weil das ja in eine Zeit fällt, wo wir in Deutschland merken, wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt in Deutschland grundsätzlich ein Problem mit Rassismus, was wir an vielen Straftaten ja auch merken. Hanau, Walter Lübcke, die NSU und so weiter. Die größte extremistische Gefahr zurzeit kommt von rechts. Und
absolut.
Und deswegen, also in diesem ganzen Klima, finde ich, ist es so wichtig, dass Entscheidungsträger und Trägerinnen einfach dann eine klare Sprache auch dafür finden. Auch wenn du natürlich zu Recht sagst, dass man kann ja nie über einen Kamm scheren, aber gerade bei der Sensibilität für Rassismus, ich glaube, da können wir generell einfach auch in der Kirche einfach noch eine Schippe drauflegen, weil das so lange so vernachlässigt.
Absolut, ja, da bin ich absolut bei dir, gar keine Frage. Ich finde nur, die Wortwahl hätte vielleicht genauso klar sein können, ohne, und dann sind wir wieder bei der Sensibilität der Sprache, ohne all die anderen, die einfach alles andere als rechtsgesinnt sind, zu verletzen.
Ja.
Und die sind sowieso verletzt durch das, was was da aufgeflogen ist. Und die sind verletzt durch jeden Kollegen, der sich da eben daneben benimmt, beziehungsweise eben sich nicht mehr auf dem Boden der Verfassung befindet, sind die sowieso alle schon verletzt. Dann müssen sie nicht noch von außen zusätzlich verletzt werden. Also die Sensibilität der Sprache gehört in beide Seiten, beide Richtungen wahrgenommen. Also das finde ich ist immer ganz wichtig.
Absolut. Ich würde gerne, Stefan, im letzten Teil jetzt einmal noch in einen ganz anderen Bereich kommen, der gerade hier in Münster total aktuell ist und der auch einen Teil deiner Arbeit ausmacht. Und das muss man sagen, einfach auch so belastend ist, weil es so erschütternd ist, was hier passiert ist, auch wieder in einer Reihe mit Fällen in Nordrhein-Westfalen. Ich spreche von dem Missbrauchskomplex Münster. Gerade vergangene Woche wurde der vierte Täter verurteilt hier beim Landgericht. Der Prozess geht noch sehr viel weiter. Es gibt unheimlich viele Täter, die noch nicht identifiziert sind. Und ich würde dich bitten, dass du vielleicht ganz kurz einmal nochmal skizzierst, was über diesen Fall bisher bekannt ist. Nur als Erinnerung, viele haben das natürlich in den Medien ja auch ganz intensiv mitverfolgt, es hat Riesenwellen geschlagen. Und dann würde ich gerne von dir mal hören, wie du damit betraut bist, mit den Beamtinnen und Beamten, die in diesem schlimmen Fall von Kindesmissbrauch und sexualisierter Gewalt ermitteln müssen.
Ja, du hast es bereits gesagt, der Fall ist eigentlich hinlänglich bekannt. Es ist hier in Münster die sogenannte EK Rose, die Ermittlungskommission Rose, Auch das ist ein Politikum. Hier in Münster heißt es Ermittlungskommission. Innerpolizeilich ist das sozusagen die kleinere Variante. Die Fälle in Bergisch Gladbach sind eine sogenannte BAO, eine besondere Aufbauorganisation, die innerpolizeilich einen höheren Stellenwert hat. Ich glaube, das ist allerdings ein Politikum, dass das eine EK ist und das andere ist eine BAO, während die EK um Längen größer ist als die BAO. Auch das ist finde ich also vom Ausmaß her nochmal erschreckend. Haben wir in Lüchte, in Bergisch Gladbach über enorme Mengen an Terabyte gesprochen. Sprechen wir hier in der EK Rose in Münster über etwas, was ich bisher noch gar nicht als Begriff kannte, nämlich über Unsummen an Petabyte.
Petabyte. Und Daten. Das sind wiederum 1000 Terabyte wahrscheinlich, ne?
Das habe ich so gelernt, ja. Ist nicht mein Metier.
Aber es ist unvorstellbar viel Daten.
Genau. Also, um das mal so auf den Punkt zu bringen, sind solche Datenmassen, die da gesichert und
in der Gartenlaube im Kinderhaus, ne? Im Münster Kinderhaus.
Ja, nicht nur da, sondern von da ausgehend gab es ja Ermittlungen, Festnahmen bundesweit inzwischen mit Ermittlungssträngen, die auch ins Ausland führen. Inzwischen Unmengen auch an Verhaftungen und Sicherstellen von Datenmengen und die Datenträger, die sogenannten Asservate, werden ja nicht weniger, sondern immer mehr, weil immer mehr auch ermittelt wird und mit jeder Ermittlung wieder auch neue Dinge aufploppen. Und das heißt, dann gibt es wieder Durchsuchungen woanders und bei jeder Durchsuchung werden wieder neue Asservate eingesackt und mitgenommen und müssen ausgewertet werden. Das sind unvorstellbare Mengen, das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, und das hatte da bei der ersten, ich erinnere mich an die allererste
Pressekonferenz, oder?
Genau, Pressekonferenz in diesem Fall, das ist jetzt schon über ein Jahr her, auf der zuständige Chefermittler, also der den Bereich Ermittlungen leitet, der Joachim Poll hier aus Münster, gesagt hat, selbst für die erfahrensten Ermittler in diesem Bereich, die schon seit Jahren in diesem Bereich als Ermittler arbeiten, ist das, was sie entdeckt haben, ein völlig erschreckendes Ausmaß, was sie so noch nie erlebt und gesehen haben. Und das sagt, finde ich, schon sehr viel aus. Und in diesem Bereich arbeite ich jetzt nun auch schon seit vielen, vielen Monaten und mache innerhalb der EK Rose Einzel- und Team- und Gruppensupervisionen.
Das heißt, du sprichst mit den ermittelnden Beamtinnen und Beamten und begleitest diese wahnsinnig belastende Arbeit. Und um das nochmal vor Augen zu führen, wenn ich das richtig verstehe, muss ja jedes einzelne dieser Videos geschaut werden, damit überall geguckt wird, sind hier noch Täter, die wir ermitteln müssen, welche Straftaten liegen vor. Das heißt, alles muss angeguckt werden, Minute für Minute, mit schlimmsten Straftaten an Kindern.
Jetzt muss man sich das nicht vorstellen, dass alle Petabyte jeweils furchtbare Videos sind. Da ist ganz viel belangloses Zeug dabei, was zum Teil auch einfach nervtötender Unsinn ist.
Was gar nicht Gegenstand mit der Ermittlung ist.
Was überhaupt nicht Gegenstand der Ermittlung ist, was aber trotzdem angeguckt werden muss. Also es ist mitunter auch eine einfach furchtbar ermüdende Arbeit, sich jeglichen blöden Unsinn angucken zu müssen. Und dann immer sozusagen, aber immer so im Hinterkopf und im Nacken sitzen zu haben, das nächste, was da kommt, könnte wieder aber auch ein so grausames Video sein. Das schwingt ja immer mit bei der Arbeit. Ja. Das ist ja nicht auf einmal weg.
Ja.
Es gibt Asservate, wo sich dann hinterher nichts Böses drauf findet, was in dieser Form ist, aber es ist halt, schwingt immer mit und es kann jedem Ermittler, jedem Auswerter, jeder Auswerterin, denn von der Struktur her gibt es verschiedene Arbeitsbereiche, Arbeitsabschnitte innerhalb einer solchen Ermittlungskommission und das Hauptsächliche sich angucken müssen, das macht der Arbeitsbereich der Auswertung. Das heißt, die Auswerter, Auswerterinnen, die sitzen da und müssen sich das alles eben angucken.
Wie viele Personen sind das ungefähr, die in der Ikarose arbeiten?
Das variiert. Die Ikarose ist jetzt etwas kleiner geworden. Sie ist allerdings auch umgezogen, weil die Räumlichkeiten im Polizeipräsidium Münster einfach zu klein waren. Das sagt auch schon viel aus. Sie haben jetzt einen neuen Standort, wo sie auch alle gemeinsam zusammen eben arbeiten, sodass auch die Wege und die Kommunikation eben direkter und kürzer ist. Es ist allerdings auch bis heute noch so, dass eben es nicht alles nur in Münster konzentriert ist, sondern auch aus den so umliegenden Kreispolizeibehörden auch von weiter weg sind Beamte und Beamtinnen, die sozusagen in ihrem Bereich sitzen und da auswerten oder ermitteln und zuarbeiten und das eben digital über Datenleitung und über bestimmte Systeme, die eben über das Landeskriminalamt zur Verfügung gestellt werden, über bestimmte Server-Einrichtungen und so weiter. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, das auszuklamüsern, wie das technisch funktioniert. Fakt ist, dass es einen großen Bedarf auch der Begleitung gibt und es gibt auch einen kompletten Unterabschnitt innerhalb der Ikarose, Unterabschnitt Betreuung, wo es auch eben, der auch polizeilich geleitet wird, wo es in der Polizeiführung jemanden gibt, der genau nur dafür da ist, für die Betreuung zu sorgen, die zu organisieren.
Um zu schauen, dass es den Kolleginnen und Kollegen so geht, dass sie weiter arbeiten können und gesund bleiben.
Genau, und da gibt es eben ein doppeltes, das ist auch immer das, was ich am Anfang sage, dass die Organisation Polizei hat ein doppeltes Interesse. Zum einen hat es die Organisation das Interesse der Fürsorge für die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da zu sein und sie nicht alleine zu lassen. Und auf der anderen Seite natürlich auch das Interesse, dass die Ermittler, Ermittlerinnen und Auswärter, Auswärterinnen, dass die Beamten, Beamtinnen gesund bleiben. Und zwar nicht nur für sie gesund bleiben, sondern auch einsatzbereit damit bleiben.
Na klar.
Ja, also wir haben einen riesen Personalmangel in der Polizei. Und die Polizei kann es sich gar nicht leisten, dass die Menschen reihenweise krank werden.
Und ausfallen.
Hm. Weil wir sie brauchen.
Hm.
Und zwar ganz dringend.
Wenn man selber Kinder hat, ich habe ja Zwillingstöchter im jungen Alter, du hast zwei Söhne, schon etwas älter. Ich finde, da kann man ja schon nicht mehr, ich kenne das von anderen Eltern auch, kaum ertragen, wenn man nur in einem Film sieht, dass in einer fiktiven Handlung Kindern was angetan wird oder es irgendeine Gewalttat an Kindern oder sexualisierte Gewalt. Und wenn ich mir das vorstelle, dass ermittelnde Beamte oder diese Auswärter selber ja auch zum Teil sicher Familie haben und ganz normal in Lebensbezügen stehen und dann diesen schlimmsten Szenen ausgesetzt sind, mag ich mir auch gar nicht vorstellen, aber habe ich höchsten Respekt vor, dass die das tun, weil es ja notwendig ist, um die Täter überhaupt anklagen zu können, dass das wirklich gesichtet wird und genau geguckt wird, welche Art von Straftat, das muss ja wahrscheinlich genau auch unterteilt werden, was da jetzt vorlag auf Video, damit die Täter, die bisher verurteilt wurden, haben ja auch unterschiedliche Strafmaße bekommen vom Gericht. Und wie ist das für dich als aus deiner seelsorglich-theologischen Position? Das ist ja, finde ich, eine Situation, wo man sagen könnte, wenn man so viel Grauen ausgesetzt ist, da verliert man ja leicht den Glauben an alles, könnte ich mir vorstellen. Ist das auch Thema, dass man sich aufgrund dieser Bilder, dieser Belastungen und dass man das so miterlebt, dass so die großen Lebensfragen gestellt werden?
Also in den Gruppensupervisionen sicherlich nicht. In den Einzelsupervisionen kommen die großen Lebensfragen ganz oft auf und vor, ja. Und das ist auch absolut klar und nachvollziehbar, dass das so ist. Was ich immer spannend finde, ist, dass die Beamten und Beamtinnen in der EK Rose zum allergrößten Anteil gar nicht in erster Linie die Probleme mit den Bildern haben. Die Bilder sind verstörend, sie sind absolut belastend und sie sind auch potenziell traumatisierend, das ist allen klar. Aber die Motivation, Kinder zu retten, Kinder aus der Hölle rauszuholen und die Täter ja zu erwischen und zu bestrafen, damit sie eben nicht weiter Kindern etwas antun können, ist ein solcher Resilienzfaktor, das habe ich am Anfang gar nicht für so möglich gehalten, ist ein so großer Resilienzfaktor, dass er dafür sorgt, dass die meisten die Bilder ertragen können. Zumal es auch ganz viele unterschiedliche Varianten gibt, wie man auch diese Bilder für sich selbst derealisieren kann, um damit umgehen zu können.
Derealisieren? Kannst du das
erläutern? Also, dass die Bilder einem nicht nahe kommen. Mhm. Also, dass sie sozusagen unwirklich werden. Also, man muss sich das immer so vorstellen, je näher mir Bilder kommen, indem ich zum Beispiel Personen, die auf den Bildern sind, kenne. Wenn ich als Beamter, Beamtin den Täter kenne. Oder was noch viel gravierender ist, das Opfer kenne. Dann kommen diese Bilder nahe. Und zwar so nahe, dass man es zum Teil tatsächlich nicht mehr aushalten kann. Videos mit Ton sind von der Belastungsqualität natürlich noch mal was ganz anderes als ein Foto. Und dann kann man auch ermittlungstechnisch gucken und die Videospur und die Tonspur voneinander trennen. Ja, also das Video, um auszuwerten, wer agiert da eigentlich und Merkmale sich zu merken und zu gucken, finde ich vielleicht irgendwelche Dinge wie ein klassisches Beispiel, wie ein Täter dingfest gemacht worden ist auf einem Video, ist im Hintergrund durch ein Dachfenster ein Kirchturm zu sehen.
Und zu dann, lokalisieren, wo diese Wohnung
und dann,
ist.
Genau, und dann ist auch die Kirchenglocke zu hören. Den Kirchturm zu lokalisieren und dann mit der Blickrichtung zu gucken, welches Fenster ist das, und dann sozusagen damit den Täter zu lokalisieren. Um solche Dinge geht es. Mhm. Das heißt, man muss sich nicht auf das Furchtbare fixieren, sondern kann gucken, unter Umständen andere ermittlungstechnische Dinge sich angucken. Natürlich müssen die Beamten und Beamtinnen dann, und das eben in dieser gerade beschriebene Blick, das ist der Blick des Ermittlers. Der Blick des Auswärters ist tatsächlich derjenige, der sagen muss, das ist der Täter, das ist das Opfer, das wird mit dem Opfer gemacht und die müssen das festhalten.
Verschriftlichen
protokollieren, um es dann der Akte zuzuführen, um hinterher
vor Gericht
beweisfähig für das Gerichtsverfahren zu machen.
Das heißt, in der Gerichtsverhandlung selber aber liegen dann diese Protokolle vor, diese ausgewerteten Berichte, und die Bilder kommen in der Verhandlung dann nicht notwendigerweise nochmal vor.
Jetzt muss ich gestehen, hatte ich weder die Zeit noch die Lust, eine solche Verhandlung wirklich durchgängig zu besuchen, das kann ich dir gerade gar nicht sagen.
Ich frage nur, weil theoretisch, ich glaube, die meisten Opfer werden ja wahrscheinlich auch nicht mit vor Gericht, wird ja wahrscheinlich versucht, dass die gar nicht dahin kommen. Genau. Aber das wäre ja sonst nochmal fürchterlich, würde ein Opfer in die Rolle kommen, sich nochmal sowas auch angucken zu müssen.
Nein, das passiert definitiv nicht. Ne? Das passiert definitiv nicht. Ja. Also niemals würde das gezeigt werden, während das Opfer im Gerichtssaal ist. Auf gar keinen Fall. Nein, das passiert auf gar keinen Fall. Was ich dabei eben spannend finde, ist, dass eine der Hauptbelastungen für die Beamten und Beamtinnen etwas ist, was wahrscheinlich kaum jemand wahrnimmt. Ich habe das im Interview mit dem WDR noch auch schon mal sehr, sehr deutlich gesagt, in diesem WDR-Feature und auch im WDR5 im Interview, dass die Belastung in erster Linie daran liegt, dass von außen ein enormer Druck aufgebaut wird. Ein Vorgangsdruck aufgebaut wird, aber auch vor allen Dingen ein Druck aufgebaut wird über die Medien, über die Politik, mit auch Fragestunden im Landtag. Wir gucken euch genau auf die Finger. Mhm. Und wehe, ihr macht Fehler. Mhm. Und warum habt ihr das noch nicht? Und wieso liegt denn dieses Asservat da noch? Und warum ist das immer noch nicht geknackt? Wenn Menschen, die sowieso etwas tun, was unendlich belastend ist, dann auch noch von außen beäugt werden und geguckt wird, wo macht ihr denn nach Lüchte? Oder? Wo macht ihr denn die Fehler?
Weil in Lüchte Asservate verschwunden sind, muss man sagen.
Genau. Ne? Ja. Wo macht ihr denn die Fehler? Wo sind denn eure Fehler? Wenn die Fehler gesucht werden und wenn ich das Gefühl habe, ich werde bei mir werden Fehler gesucht, dann werde ich Fehler machen. Und das ist die weitaus größere Belastung, dass es kein Vertrauen gibt von der Politik, kein Vertrauen von der Gesellschaft darin, dass die Polizei an der Stelle einen guten Job macht und die machen einen guten Job.
Vielleicht hat die EK-Rose die Rolle, das, was man in Lüchte ja zu Recht kritisieren musste, was da alles schiefgelaufen ist, dass die das durch ihre Arbeit wieder in eine Balance bringen, weil es hier dann anders läuft, hoffentlich. Aber klar, kann ich mir vorstellen, dass das einfach super viel Druck ist von außen, wenn immer wieder in Frage gestellt wird, geschieht diese Arbeit ordentlich.
Ja, und vor allen Dingen, weil bei diesen Datenmengen kann nicht alles gleichzeitig ausgewertet werden.
Kann man schon absehen, wie lange die das Gerichtsverfahren und die Ermittlungen, die ja wahrscheinlich auch weiterlaufen parallel die ganze Zeit, man kann wahrscheinlich gar nicht sagen, wie lange das noch gehen wird, ne?
Nein, das kann man gar nicht sagen. Ich denke mal, also das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, es wird irgendwann dahin kommen, dass die Verfahren, die dann noch da sind und die Ermittlungen, die dann noch da sind, in die jeweiligen einzelnen Behörden in den anderen Bundesländern übergesiedelt werden und dass dann die EK-Rose irgendwann abgeschlossen wird. Ich gehe aber davon aus, dass das bis Ende 2022 die EK-Rose auf alle Fälle bestehen wird, mit dem eben neuen eigenen Standort und mit der eigenen Ermittlungsarbeit. Und dann wird es wahrscheinlich irgendwann so sein, dass das, was dann noch anhängig ist, eben in die anderen Bundesländer, in deren Bereiche eben überführt wird, dass dann in den Polizeipräsidien, wo das dann lokalisiert ist, da weiter ermittelt wird vor Ort und dann irgendwann auch mal die EK-Rose zum Ende kommt. Mhm. Aber eben, wie gesagt, persönlich glaube ich nicht, dass das vor Ende 2022 der Fall sein wird.
Ich hoffe, dass neben diesem politischen Druck die Beamtinnen und Beamten auch mitkriegen, dass, ich meine, öffentlich ein ganz hoher Respekt und eine ganz hohe Demut in der Öffentlichkeit auch da ist vor dieser Arbeit, weil das ja von so einem hohen öffentlichen Interesse auch war, weil die Erschütterung einfach so riesig war, dass das auch da ist für diese Arbeit, die getan wird.
Das hoffe ich auch, dass Sie das immer wieder spüren und merken. Das glaube ich auch. Es wird zumindest innerhalb der Polizei Ihnen immer wieder auch gesagt, dass Ihnen da Respekt gezollt wird. Und sie erfahren ja eben halt auch, dass eben die Begleitung weitergeführt wird und da ist und dass es auch andere Formen von Begleitung inzwischen gibt, die für die Polizei ganz neu sind, die eine sehr hohe Wertschätzung ausdrücken, nämlich Begleitung in Form von mehrtägigen Seminaren, in denen es gar nicht darum geht, Fortbildung zu machen, sondern eben Resilienz einzuüben.
Resilienz kann man übersetzen so als Widerstandsfähigkeit, genau, ne, in so einer belastenden Situation.
Widerstandsfähigkeit einzuüben, zu gucken, was für sich selbst zu finden, was tut mir gut. Und das in einem wirklich wunderschönen Ambiente im Schloss Gimborn im Bergischen Land, wo einfach auch die Atmosphäre und das
dazu beiträgt, dass man
einfach schon alleine dazu beiträgt, super, dass man zur Ruhe kommt, mit ganz viel Wald drumherum, mit viel Sportangebot, mit ganz viel anderen Angeboten zur Ruhe zu finden und zu sich selbst zu finden. Mhm. Das sind Angebote, die es so in der Polizei eher selten gegeben hat und die jetzt eben für den Bereich in einer ungewöhnlich hohen Frequenz und mit ganz viel, auch mit ganz viel finanziellen Mitteln, muss man auch einfach mal so ganz ehrlicherweise sagen, eben angeboten werden, damit eben die Beamten und Beamtinnen sehen und spüren, dass sich um sie gekümmert wird.
Super. Und große Wertschätzung da ist und gesehen wird, wie belastend das ist.
Ja.
Ja. Stefan, vielen Dank bis hierhin. Auch danke dafür, dass du es so gut ausgehalten hast in deiner alten Vikariatsgemeinde, wo wir uns ja befinden, hier in der Auferstehungskirche, wo sich ein bisschen was geändert hat. Heute leider in einem ziemlich kalten Raum, muss man sagen. Hier so lange mit mir zu sprechen, das tut mir total leid. Wir haben ein Problem hier mit der Heizung. Das kennen wir eigentlich nicht. Wir haben so schöne neue Räume, aber wir müssen das wieder ändern. Ich hoffe, du wirst gleich schnell wieder warm und ich kann dir nur sagen, ich habe einen totalen Respekt für deine Arbeit. Ich finde es total cool, dass ein Pfarrer auch in einem Bereich so intensiv mitarbeitet, in einem System, was man eigentlich erstmal gar nicht mit einem Pastor so zusammenbringt. Und zu hören, auf wie vielen Ebenen du unterwegs bist, wie nah dran an den Polizisten und wie aber auch du an den großen Themen da mitarbeitest, das finde ich richtig, richtig klasse und wünsche dir alles Gute weiter für deinen wichtigen Job da.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Und bis bald mal wieder.
Ja.
An Stefan Draheim merke ich, wie schön es ist, wie vielfältig die Berufe in der Kirche sind und wie gut das Pfarrer auch in ganz anderen Bereichen als denen, die man so vor Augen hat, wenn man an Pastoren und Kirchen denkt, arbeiten. Verbunden mit wird im Team produziert. Die Stimme im Intro kommt von Dennis Mohme, die Musik stammt von Hans-Werner Schanowski, dem Popkantor im Evangelischen Kirchenkreis Münster und die Produktion leitet Lukas Pietzner. Mein Name ist Moritz Greper. Alles Gute und bis bald.